das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In vielen Städten und Kreisen gilt seit heute die bundesweite Corona-Notbremse. Nur vereinzelt sei gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen worden, teilte die Polizei mit. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte in ihrem Videopodcast die neue gesetzliche Regelung und forderte die Menschen auf, die Maßnahmen zu befolgen. Nur so könne die dritte Welle der Pandemie gebrochen werden. Wenn die 7-Tage-Inzidenz in Städten oder Landkreisen künftig an 3 aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 100 überschreitet, treten bundeseinheitlich Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren in Kraft.
Vergangene Nacht, kurz vor 12 noch Halligalli auf den Straßen von Saarbrücken. Vor allem viele junge Leute machen noch mal Party. Noch hat die Außengastronomie auf, um Mitternacht aber ist Schluss. Es gilt jetzt auch hier Ausgangssperre. Die Polizei hat Mühe, die fröhliche Partyrunde aufzulösen. Angela Merkel wirbt heute noch einmal für Notbremse und Infektionsschutzgesetz. Die Hilferufe der Intensivmediziner dürfe niemand überhören. Alle sollen mitmachen, damit es für alle besser werde.
Es dient dem Ziel, so schnell wie möglich wieder in eine Situation zu kommen, in der wir uns Lockerungen zutrauen können, ohne sofort wieder das Risiko sprunghaft steigender Infektionszahlen einzugehen.
Und das ist die Bremse. Für Städte und Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 gilt bundesweit die Ausgangsbeschränkung von 10 bis 5 Uhr früh. Bis zu einer Inzidenz von 150 können Shoppingtermine vereinbart werden, allerdings nur mit negativem Corona-Test. Und ab einer 165er Inzidenz darf in Schulen kein Präsenzunterricht mehr stattfinden.
Wer versteht das denn überhaupt noch? Also diese Einschnitte in die Grundrechte, ist eine Katastrophe, das ist doch völlig klar.
Also alles, was irgendwie hilft, bin ich eigentlich dafür.
Impfen hilft. In Thüringen bekommt Ministerpräsident Ramelow heute seinen AstraZeneca-Pix. Ums Impfen geht's auch am Montag, wenn er und die anderen Länderchefs mit der Kanzlerin zusammenkommen. Jetzt, wo die Impfkampagne Fahrt aufnimmt, sei es hohe Zeit, auch über die Rechte der Geimpften zu sprechen. Was bringt der gelbe Pass?
Geimpfte und Genesene müssen gleichgestellt sein den Getesteten.
So steht's auch in dem Eckpunktepapier, über das sich die Runde am Montag beugt. Danach sollen Geimpfte etwa beim Zugang zu Ladengeschäften mindestens so behandelt werden wie Getestete. Auch bei Einreisen müssten sie nicht in Quarantäne, es sei denn, sie reisen aus einem Virusvariantengebiet ein. Wenn feststeht, argumentiert die Justizministerin, dass eine Impfung nicht nur vor einer Erkrankung schützt, sondern auch die weitere Übertragung des Virus verhindern kann, muss das bei den Maßnahmen berücksichtigt werden. Das ist kein Privileg für Geimpfte, sondern ein Gebot der Verfassung. Auch bei den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen soll es um Ausnahmen für Geimpfte gehen. Wann und wie? Fragezeichen. Kein leichter Stoff für Länderchefs und Kanzlerin zum Wochenbeginn.
Die Zahlen zur Infektionslage. Das Robert-Koch-Institut registrierte 23.392 neue Corona-Fälle binnen eines Tages, etwa 400 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei gut 164. Die Bundesregierung zieht Konsequenzen aus der dramatischen Corona-Entwicklung in Indien. Das Land werde kurzfristig zum Virusvariantengebiet erklärt, teilte Gesundheitsminister Spahn mit. Von Montag 0 Uhr an dürfen Menschen aus Indien nicht mehr nach Deutschland einreisen. Ausgenommen sind Deutsche und Ausländer mit Aufenthaltsrecht. Im Gespräch ist außerdem, den Flugverkehr mit Indien vorübergehend zu stoppen. Von dort werden heute knapp 347.000 Neuinfektionen gemeldet. Trotz Warnungen der Türkei haben die USA das Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges offiziell als Völkermord anerkannt. Präsident Biden veröffentlichte am heutigen Gedenktag eine entsprechende Erklärung. Der NATO-Partner reagierte umgehend mit scharfer Kritik. Als Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs lehnt die Türkei diese historische Einordnung entschieden ab. Deutschland hatte die Verfolgung der Armenier bereits 2016 als Genozid eingestuft.
Es ist ein Tag der Trauer in Armenien. Trauer um die Toten, die vor mehr als 100 Jahren ermordet wurden. Die Staatsführung legte Kränze am Mahnmal nahe der Hauptstadt Erevan nieder. Zehntausende Bürger gedachten der Ermordeten. Fast jede Familie hat Opfer zu beklagen aus der Zeit, als die osmanischen Herrscher ihre christlichen Untertanen vertrieben und umbrachten. Schon im Wahlkampf hatte US-Präsident Biden angekündigt, das Verbrechen an den Armeniern als Völkermord anzuerkennen. Auch im Repräsentantenhaus wurde er diese Woche noch einmal daran erinnert. Im Namen von Hunderttausenden von armenischen Amerikanern, Kindern, Enkeln und Urenkeln von Überlebenden des Genozids, halten Sie Ihr Versprechen, erkennen Sie den Genozid an. Heute die offizielle schriftliche Stellungnahme von Biden. Als erster US-Präsident spricht er vom Völkermord. Jedes Jahr an diesem Tag erinnern wir an das Leben all jener, die gestorben sind im armenischen Genozid, in der Ära der Osmanen, und bekräftigen unser Versprechen zu verhindern, dass jemals wieder solche Gräueltaten geschehen. Der türkische Außenminister reagierte in einer Twitter-Meldung empört. Gestern noch hatte Biden mit Erdogan telefoniert und dabei um konstruktive Beziehungen und um ein effektives Management von Meinungsverschiedenheiten geworben, wie es aus dem Weißen Haus hieß.
Jahrzehntelang hatten US-Präsidenten klare Worte gegenüber dem NATO-Partner Türkei vermieden, die Massaker lediglich als großes Übel bezeichnet. Jetzt hat Präsident Biden ein Zeichen gesetzt. Schon vorher hatte er gesagt, Menschenrechte seien nicht verhandelbar.
Das vermisste indonesische Militär-U-Boot ist nach Angaben der Marine wahrscheinlich auseinandergebrochen und gesunken. Suchtrupps entdeckten Trümmerteile und Gegenstände aus dem Inneren des Bootes im Meer. Das gut 40 Jahre alte U-Boot hatte sich an einer Militärübung beteiligt. Als der Kontakt am Mittwoch abriss, befand es sich etwa 100 Kilometer nördlich der Insel Bali. Der Pazifik ist dort bis zu 750 Meter tief.
Suchmannschaften kehren zurück an Land. Es besteht keine Hoffnung mehr, die 53 Besatzungsmitglieder der Krinangala 402 noch lebend zu finden. Mehr als 20 Schiffe, auch aus Nachbarstaaten, hatten in den vergangenen Tagen gesucht. 100 Kilometer nördlich von Bali, da wo das Militär-U-Boot zuletzt getaucht war. Wir haben authentische Beweisstücke gefunden, von denen wir glauben, dass sie zu dem U-Boot gehören. Deswegen haben wir seinen Status geändert, von vermisst auf versunken. Der Kontakt zur Besatzung war am Mittwochmorgen während einer Militärübung abgebrochen. Das U-Boot, vor mehr als 40 Jahren in Deutschland gebaut, galt als gefechtsfähig. Scans haben gezeigt, dass es sich in einer Tiefe von 850 Metern befindet. Dem Wasserdruck in dieser Tiefe aber kann es nicht standhalten. Die indonesische Marine präsentierte heute Fundstücke, Torpedoreste, eine Flasche mit Schmiermitteln und Gebetsteppiche. Wir haben diese Gegenstände da gefunden, wo das U-Boot zuletzt getaucht ist. Sie wären nicht ohne Druck von außen oder einem Schaden an der Torpedoabschussvorrichtung nach oben gelangt. Zu den Ursachen des Unglücks wollte sich die indonesische Marine bisher nicht äußern. Auch wenn es für die Besatzungsmitglieder keine Hoffnung mehr gibt, soll die Suche nach den Überresten des U-Boots weitergehen.
Auf einem Sondergipfel im indonesischen Jakarta hat der südostasiatische Staatenbund ASEAN ein sofortiges Ende der Gewalt in Myanmar gefordert. Die Lage im Land sei untragbar, sagte Indonesiens Präsident Widodo und forderte die Freilassung aller Gefangenen. Der Chef des Militärregimes Laing soll eingeräumt haben, dass die Gewalt gegen die Demonstranten gestoppt werden muss. Die Armee in Myanmar geht seit dem Putsch brutal gegen die Proteste der Bevölkerung vor. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München den vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft verpasst. In Mainz verlor die Mannschaft von Trainer Flick mit 1:2.
Es war ein frustrierender Tag für die Bayern nach einem in jeder Hinsicht enttäuschenden Auftritt des amtierenden und wohl auch künftigen deutschen Meisters. Dass es zur 9. Meisterschaft in Serie heute noch nicht gereicht hat, lag vor allem an einer schwachen ersten Hälfte, in der Johnny Burkhardt die in Rot-Weiß spielenden Mainzer in der 3. Minute in Führung brachte. Ein klarer Torwartfehler von Manuel Neuer. Auch nach dem Rückstand wirkten die Bayern passiv und unsicher gegen entschlossene Mainzer, die wie hier durch Robin Quaison und weitere gute Gelegenheiten hatten, die Führung auszubauen. Logische Folge war das 2:0 in der 37. Minute. Freistoß in Vene, Kopfball Quaison, der Treffer zum verdienten 2:0 Pausenstand. Bundestrainer Jogi Löw sah in der zweiten Hälfte zwar verbesserte, aber weiter lange harmlose Bayern, die erst in der Nachspielzeit durch Robert Lewandowskis 36. Saisontreffer zum 2:1 kam. Bayerns Meisterfeier fällt heute aus. Mainz 05 dagegen holt drei wichtige wie unerwartete Punkte für den Klassenerhalt.
Der Dortmunder Stürmer Erling Haaland machte beim Auswärtsspiel in Wolfsburg mit seinem 10. Doppelpack den Unterschied. Nach einem Fehler von Wolfsburgs Baku reagierte der Norweger am besten und schnellsten und traf zum 0:1 in der 12. Minute. Die Partie danach in der ersten Hälfte ausgeglichen, aber ohne weitere Tore. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner sah zu Beginn des zweiten Durchgangs die beste Chance zum Ausgleich durch Wout Weghorst. Nach knapp einer Stunde Dortmund in Unterzahl, weil Jude Bellingham nach diesem Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste. Wolfsburg dominierte danach, Dortmund konterte. Den herausragenden Pass von Dahoud nahm Haaland in der 68. Minute auf und erzielte den Treffer zum 0:2 Endstand. Dortmund verkürzt im Kampf um die Champions League-Plätze den Abstand auf Wolfsburg auf nur noch 2 Punkte.
Die weiteren Ergebnisse des 31. Spieltags. Freiburg-Hoffenheim 1:1. Union Berlin-Bremen 3:1. Im Spiel Leverkusen-Frankfurt steht es kurz vor Schluss 2:0. Gestern verlor Augsburg gegen Köln mit 2:3. Morgen gibt es 2 Spiele. Leipzig-Stuttgart und Mönchengladbach-Bielefeld. Das Spiel Schalke-Hertha BSC wird am 12. Mai nachgeholt. Die Tabelle. München auf Platz 1 vor Leipzig und Wolfsburg. Dahinter Frankfurt und Dortmund. Union Berlin ist 7. Stuttgart auf Rang 10 vor Hoffenheim und Mainz. Bremen und Bielefeld knapp vor der Abstiegszone mit Köln, Hertha BSC und Absteiger Schalke. Die italienische Sängerin Milva ist tot. Sie starb nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren, wie ihre Tochter bestätigte. Ab den 60er und 70er Jahren wurde sie auch über die Grenzen Italiens hinaus bekannt und hatte vor allem in Deutschland eine große Fangemeinde. Erfolge feierte sie mit Liedern wie Freiheit in meiner Sprache, aber auch mit ihren herausragenden Interpretationen von Brecht- und Kurt Weill-Stücken.
Feuerrotes Haar, rollendes R und glanzvolle Auftritte in aufwendigen Kleidern. Viele kennen die italienische Schlager- und Chansonsängerin auch unter ihrem Beinamen La Rossa. Als Diva mit herausragendem Talent wurde Milva gefeiert, auch wenn sie die Bezeichnung Diva für sich selbst ablehnte. Fast 20 Mal trat sie bei Italiens bedeutendstem Schlagerfestival in Sanremo auf. Gewinnen konnte sie dort nie, wurde aber 2018 für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Ihre Theaterkarriere begann Milva in den 70ern im Piccolo Teatro des berühmten Regisseurs Giorgio Strehla in Mailand. Sie entwickelte sich zur anerkannten Interpretin von Bertolt Brecht. Wegen ihrer herausragenden Brecht-Interpretationen bekam sie 2006 das Bundesverdienstkreuz.
Die Lottozahlen 1, 4, 24, 25, 34, 48. Superzahl 1, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 25. April.
Hoher Luftdruck sorgt in der Südhälfte Deutschlands weiterhin für Sonnenschein. In der immer noch einfließenden Kaltluft bleibt es in der Nordhälfte wolkiger und im Laufe der Nacht gibt's von der Nordsee wieder Wolkennachschub. Richtung Süden ist es meist sternenklar und morgen in der Südhälfte wieder weitgehend sonnig, auch in Küstennähe freundlich. Im übrigen Land teils Sonne, teils Wolken, im Nordosten und Osten entwickeln sich einzelne Schauer. Im äußersten Osten und Westen heute Nacht leichte Plusgrade, sonst verbreitet frostig. An der See und im Erzgebirge morgen wieder unter 10, im Breisgau um 20 Grad. Am Montag ändert sich an dem vielerorts sonnigen Hochdruckwetter noch wenig. Am Dienstag gibt's neben Sonnenschein auch einige Wolken, die im Süden zeitweise Regen bringen. Am Mittwoch wird es dann überall unbeständiger.